Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Moin und schönen guten Abend, liebe HörerInnen da draußen. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. 96 ist gut in die Saison gestartet. Ein 1:0. Ja, das klingt jetzt eher so nach Pflichtsieg, aber ihr müsst sehen, das 1:0 war gegen den eigentlich schon feststehenden Meister der zweiten Bundesliga, zumindest wenn es nach den Meinungen von Betzenberg geht. Die haben sich ja als Aufstiegskandidat Nummer 1 proklamiert und wir haben sie in die Schranken gewiesen. Zwar nicht im Ergebnis, aber durchaus auf dem Fußballplatz. Habt ihr ja auch gehört im Quick and Dirty und habt ihr auch gehört von Christian Tietz und all den anderen, die darüber gesprochen haben. Vor allem auch, die darüber geschrieben und im Fernsehen darüber gesendet haben. Also 96 war drückend überlegen. Am Ende war es ein unglücklicher Bundu, der verhindert hat, dass wir noch höher gewonnen haben. Und so starten wir rein in das neue Auswärtsspiel. In die Woche davor, hätte ich beinahe gesagt, aber in die Tage davor. Düsseldorf am Samstag steht vor der Brust. Die Fortuna böse verprügelt worden auf der Alm. Man muss aber ehrlich sein, bis zur unberechtigten gelb-roten Karte haben sie geführt. Danach ging es dahin und ein Tor und damit herzlichen Glückwunsch auch an Noah. Joel Sarenren-Basé, ausgebildet in Havelse, groß geworden in Hannover und dann bei der Arminia jetzt zum Torschützen geworden. Und zwar zum wichtigen 1:1 noch vor der Halbzeit. Soll nicht unser Thema sein, wir blicken lieber auf Fortuna Düsseldorf und noch viel mehr auf Hannover 96. Mein Name ist Tobi und an meiner Seite darf ich begrüßen den André.
Guten Abend, André. Einen wunderschönen guten Abend, kurz vor dem 6-Punkte-Start unserer Mannschaft. Tobi, ich möchte dich noch korrigieren. Du hast vergessen auch zu sagen, dass er der Patient des Jahrzehnts in der MAH ist. Ja, das darf man immer nicht vergessen an der Stelle.
Du meinst Noah?
Ja. Ah. Und tatsächlich, ich möchte schon mal anteasern für die Sendung. Und Tobi, du musst dafür sorgen, dass ich dafür auch Raum und Zeit und Platz bekomme.
Auf keinen
ich
Fall.
Ich möchte bei Boris um Vergebung bitten. Das möchte ich heute noch machen. Ich möchte einmal sagen, dass die aktive Fanszene zu einem bestimmten Thema absolut meinen Nerv getroffen hat. Ich aufgestanden bin und von der Süd für die aktive Fanszene geklatscht habe.
Du meinst wegen Wasserpreise oder weswegen?
Jetzt verrat doch noch nicht alles, gib mir doch nachher mal ein bisschen Platz, ja? 6,20 Euro, die haben doch wohl einen Arsch auf da, egal. Aber, also das würde die Frechheit, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und das Dritte, was ich noch sagen möchte, ist, dass Luca mit allem, aber wirklich allem, was er gesagt hat, völlig recht hatte. Und trotzdem viel zu viel für Bundu in der Kickbase-Liga, in der er mitspielen darf, gezahlt hat. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, Kickbase kommen wir tatsächlich auch noch drauf, weil da sind drei Ligen geöffnet und noch nicht alle sind voll. Das akzeptiere ich ja überhaupt gar nicht da draußen. Also wenn ihr uns da hört, ich poste auch nochmal die Links in den Shownotes. Es geht nicht, dass da drei Ligen geöffnet wurden und nicht alle drei Ligen voll sind. Das geht nicht. Und
vor allem zwei sind voll.
Ja, aber die dritte nicht.
Er hat Ferdi nicht gut gemacht, da muss er mehr Marketing machen.
Ja, und deswegen, guten Abend Ferdi, machst du mehr Marketing oder wie gehst du damit um?
Ich habe keine Ahnung, was dieser Schuss jetzt von der Seite soll, nachdem ich niemals fürs Marketing zugeteilt wurde. Servus Tobi.
Ja, servus Ferdi, wie geht's dir? Hast du das Spiel gut verdaut? Warst du auch voller Begeisterung vor dem Bildschirm oder wie ging's dir?
Mir ging sehr gut. Mir geht es auch immer noch sehr gut. Ich war Dienstag auf einem Konzert von Empire of the Sun. Wem das nicht sagt, von denen ist Walking on a Dream. Und wem
ach, hast du gesagt?
jetzt, natürlich. Also, so, ja, genau. Wem das immer noch nicht sagt, der soll dringend beim Musikgeschmack nachbessern. Jedenfalls, war ein sehr cooles Konzert. Ich habe seitdem den einen oder anderen Ohrwurm. Aber kein Ohrwurm ist so groß wie Ime Ocon.
Ei. Ja. Und damit guten Abend, Luca.
Guten Abend. Das erste Lob von André vor dem Mikrofon, das werde ich mir dick und fett rot im Kalender markieren. Genauso dick und fett, wie ich mir die Auswärtsfahrt ins gute alte Parkhaus nach Düsseldorf für Samstag schon markiert habe. Ich freue mich wirklich riesig, freue mich auf unseren 6-Punkte-Start und vor allem auf meine 23 Millionen Mann Mustafa Bundu.
Ja, das freut uns natürlich auch alle. Aber bleiben wir kurz auf dem Teppich. Also 96 hat gegen Lautern, glaube ich, überzeugt. Defensiv sehr stabil, offensiv mit vielleicht bekannten Abschlussschwächen, obwohl es andere Spieler auf dem Platz gewesen sind. Alles egal, wir haben gewonnen und sind damit mittendrin im Geschäft. Und jetzt kommt der 6-Punkte-Start, hörte ich hier. Naja, gucken wir erstmal auf die Ausgangssituation. Luca, ich habe es gesagt, Düsseldorf, ja, Oberdorf mit einer blöden gelb-roten Karte. Ich darf spoilern, der ist in meiner Kickbase-Mannschaft. Also da habe ich jetzt ein Problem ein Problem weniger am Samstag, weil ich muss ihm nicht die Daumen drücken. Und Bielefeld dann, ja, Düsseldorf ein wenig überrollt. Luca, aber wir werden doch sicherlich am Samstag eine ganz andere Mannschaft sehen von Düsseldorf und eher so das Spiel bis zur 45. hin.
Also ehrlicherweise hat Patrick Alt, würde ich fast schon sagen, Düsseldorf alleine besiegt. Das war schon, also Patrick Alt, ich bin ja generell kein großer Fan von ihm und er hat jede Saison so ein paar Spiele drin, wo ich mir denke, was zur Hölle pfeifst du da eigentlich? Das war am ersten Spieltag auf jeden Fall so ein Spiel von ihm und man muss ehrlicherweise aber auch sagen, ich habe mir jetzt in der Analyse der Fortuna hauptsächlich die ersten 45 Minuten angeschaut, weil in der zweiten Halbzeit waren 3 Tore, meine ich, nach Standards und das ist nicht wirklich aussagefähig von dem, was da noch passiert ist. Lustigerweise hat Düsseldorf am ersten Spieltag in der gesamten Liga die meisten Großchancen kreiert, trotz 45-minütiger Unterzahl. Also das ist schon ein anderes Kaliber, auf das wir da am Samstag treffen werden. Das muss man eindeutig so sagen. Generell oder willst du noch mal rein?
Nee, auf keinen Fall. Also erzähl weiter.
Okay, bin ganz gerne. Generell ist es so, dass Daniel Thun ganz gerne im 4-3-3 eigentlich spielen lässt. Es gibt auch manchmal die Möglichkeit, auf ein 3-4-3 zu gehen. Er hat aber momentan keine 3 Innenverteidiger zur Verfügung. Aufgrund der gelb-roten Karte von Oberdorf. Dementsprechend erwarte ich sie in einem 4-3-3. Und was noch ganz lustig in der Vorbereitung auf die Fortuna war, war es, dass sie sich für die Saison das Motto All-In gegeben haben und ja auch ganz gerne aufsteigen würden. Und Daniel Thun ganz oft angemerkt hat, dass er ein sehr ungeduldiger Trainer ist und er eigentlich viel mehr offensives Pressing von seiner Mannschaft sehen möchte, was es die letzten Saisons eher nicht gab. Da waren sie teilweise die Mannschaft mit den meisten Passes per Defensive Action, also den meisten Pässen, bevor eine Defensivaktion kam. Also sie standen sehr tief, haben sehr tief verteidigt. Und das soll die Saison ja aufgebrochen werden, wenn auch vielleicht nicht so radikal wie bei uns.
Klingt ja schon mal interessant. Und du hast gesagt, du erwartest dann Düsseldorf nicht in der Dreier- oder Fünferkette, sondern eher in der Viererkette. Eben aufgrund der Sperre meines übrigens wertvollsten Spielers in meinem Kickbase-Kader. Ja, aber Luca, dann hol uns ab. Erzähl uns, wie spielt Fortuna? Was werden sie versuchen und wie können wir dem entgegnen?
Also wie bereits schon erwähnt, ich würde sie erwarten im 4-3-3. Du kannst froh sein, dass du nicht auch noch Emmanuel Ioa hast. Der hat sich nämlich jetzt unter der Woche auch noch einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Der fällt dementsprechend auch aus. Im Tor erwarte ich ganz klar, ich glaube, er heißt Florian Kastenmeier, also den Kapitän Kastenmeier. In der Abwehr dann von links nach rechts Moritz Heyer, der auch mal beim HSV gespielt hat. Kenneth Schmidt, den kennen wir aus unserer zweiten von letzter Saison. Da gibt es ja auch durchaus Leute, die ihn gerne mal in der ersten gesehen hätten.
Ja genau, aber warte mal kurz, dann lass uns mal über Kenneth sprechen. Also bei uns geliehen, und zwar für 1,5 Jahre eigentlich, gar nicht stattgefunden. Klar, es gab da auch so ein tragisches Ereignis in seiner Familie, alles gut. Aber ich werfe das übrigens André Breitenreiter und auch Lasse Bahlermann massiv vor, dass Kenneth jetzt in Düsseldorf spielt.
Verstehe ich. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass dadurch, dass Heizenberg dann linker Innenverteidiger bei uns gespielt hat unter Breitenreiter, ich da dann auch irgendwo nicht den Need für gesehen habe, auch wenn ich ihn ganz gerne mal als Backup oder zumindest mal mit einer Chance im ersten Kader gesehen hätte. Da stimme ich eindeutig zu.
Also für dich ganz klar, Heizenberg war da gesetzt. Ich habe den ja eher auf links. Also ich bin der André Breitenreiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war Heizenberg der geborene Linksverteidiger. Also zumindest wenn die Antwort auf die Frage, warum spielt da Heizenberg nicht, Dobbik ist. Also das war für mich nicht erklärlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kenneth Schmidt wäre für mich ganz klar gesetzt gewesen in der letzten Rückrunde.
Verstehe ich. Also wie gesagt, für mich Heizenberg, LIV, aber ich halte auch ehrlicherweise nicht so viel von Kenneth Schmidt wie du wahrscheinlich.
Oh, okay. Dann mach weiter. Also Kenneth Schmidt, einer der Innenverteidiger. Auf geht's.
Also es gibt ja einen Grund dafür, dass Jamil Siebert, der Rechtsfuß ist, normalerweise links spielt bei Düsseldorf. Und wie heißt der gesperrte Spieler? Jetzt habe ich den Namen komplett vergessen, weil er nicht spielen darf.
Oberdorf, oder?
Oberdorf, genau. Dass ja. Oberdorf rechts spielt und Siebert normalerweise links, also fußverkehrt. Jamil Siebert ist ein guter Stichpunkt. Der wird ziemlich sicher den rechten Innenverteidiger geben. Das hat Daniel Thun auch heute auf der PK schon bestätigt. Und Zimmermann dann als Rechtsverteidiger. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich bei der Fortuna. Ich meine, wir haben uns letzte Woche so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es hieß, Lautern hätte das beste Mittelfeld der Liga. Diese Woche treffen wir meiner Meinung nach wirklich auf eins der Top 3 Mittelfelder der Liga. Also auf der 6 erwarte ich El Azouzi. Das ist ein Neuzugang von dieser Saison. Ist gekommen von Peck Zwolle aus der Eredivis für 1,5 Millionen laut Transfermarkt. Also einer der beiden Top-Transfers. Und dann auf den beiden ja, Achterpositionen oder auf einer Achterposition oder auf einer Zehnerposition Schinter Appelkamp, der jetzt schon relativ lange bei Düsseldorf ist. Und auf der anderen erwarte ich dann, und jetzt kommt mein Nemesis, Sotiris Alexandropoulos. Ist ein Grieche, wie man unschwer am Namen erkennen kann. Ein 23-Jähriger, den sie sich von Sporting geliehen haben. Und dieses Mittelfeld aus El Azouzi, Alexandropoulos und Appelkamp, das ist schon brutale Qualität, das muss man wirklich sagen. Vor allem, weil es dann im System von Daniel Thun, von dem ich auch sehr viel als Trainer tatsächlich halte, auch ganz viele Passkombinationen zwischen den Mittelfeldspielern und den Flügeln gibt. Und vor allem auf dem rechten Flügel haben sie sich mit Christian Rasmussen, der auch am Samstag starten wird, von Ajax Amsterdam gekommen, auch wieder brutal verstärkt. Also der ist ja auch in unserer Kickbase-Liga für ordentlich Geld gegangen. Mein ursprünglicher Plan war, Rasmussen und Bundu zu holen, aber das habe ich leider nicht geschafft. Vorne drin dann Cedric Itten, ein weiterer Neuzugang, auch für 1,5 Millionen, wie schon El Azouzi gekommen, von den BSC Young Boys aus Bern. Hat ja auch am ersten Spieltag direkt mal nach Vorlage von Rasmussen genetzt. Also auf die beiden muss man wirklich, wirklich aufpassen. Ja, und auf dem linken Flügel hätte ich eigentlich Emmanuel Ioa erwartet, da der jetzt aber einen Muskelfaserriss sich geholt hat. Erwarte ich da entweder Tim Rossmann, der jetzt schon ein Jahr bei der Fortuna ist, oder Julian Hetwer, den sie im Sommer von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund verpflichtet hätten. Da könnte es also eventuell zu einem Wiedersehen mit Rogo kommen. Daniel Thun hat heute auf der PK gesagt, es gibt auch noch andere Spieler, die da spielen könnten. Ich rechne aber ehrlicherweise mit einem von den beiden. Und generell, wo ich jetzt auch so ein bisschen bei den Transfers war, muss ich sagen, sie haben, also Düsseldorf hat eine richtig, richtig starke Transferphase hinter sich. Die haben auch zum Teil einen Umbruch gehabt, jetzt vielleicht nicht so extrem wie wir, aber die haben dadurch, dass sie Ishak Johannesson nach Köln verkauft haben für 5,5 Millionen, trotzdem noch einen Transferplus von 700.000. Und ja, sie haben zu ihrem besten Spieler verloren, aber ich finde, vor allem in der Spitze ist der Kader wirklich besser geworden. Also so overall. Und das wird ein ernstzunehmender Gegner. Da bin ich schon einigermaßen beeindruckt, wie man wahrscheinlich merkt.
Ja, merkt man schon so ein bisschen. Ferdi, Luca schwärmt hier gerade von Verkäufen von Fortuna Düsseldorf. Da können wir ja, die wir Nicolo Tresoldi für jetzt mal fest 700 Millionen nach Brügge verkauft haben, nur müde lächeln.
Ja, und ich finde auch, unser Mittelfeld muss sich nicht vor dem von Düsseldorf verstecken. Also, aber ich bin bei Luca, dass vor allem Mittelfeld und Angriff von Düsseldorf schon so mit das Beste sind, was man in der zweiten Liga finden wird. Aber die Abwehr ist sowieso, finde ich, ein bisschen wackelig. Jetzt fallen da, finde ich, mit Tim Oberdorf fällt der beste Spieler aus der Kette weg. Kenneth Schmidt hat, keine Ahnung, im letzten 1,5 Jahren wenig Fußball gespielt. Jamil Siebert ist sowieso chronisch überschätzt. Also ich glaube, es könnte ein munteres Spiel werden, weil da treffen zwei Offensivreihen aufeinander, die gut sind, und eine, aber zumindest auf Düsseldorfs Seite, meine Abwehr, die ich jetzt nicht als 100% sattelfest sehe.
Und ich glaube, André, da können wir auch völlig recht geben, denn wenn auch mit 10 Spielern kann man Spiele erfolgreich gestalten, und so wie Düsseldorf in Bielefeld auseinandergebrochen ist, direkt vor deiner Haustür quasi, das muss jetzt ja nicht unbedingt bedeuten, dass wir uns da große Sorgen machen müssen.
Nee, und tatsächlich, also ich meine, wir haben ja das Spiel am Sonntag gegen Kaiserslautern gesehen. Wir haben eine sehr, sehr starke 96-Mannschaft gesehen, die im letzten Pass, das ist meine felsenfeste Überzeugung, und natürlich auch im Abschluss nicht so klinisch war, wie man sich das vielleicht wünscht. Wenn das dann irgendwann noch dazukommt, dann sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar. wie Deutschland 1990.
Ja, lieben Gruß Hans Beckenbauer an der Stelle, ja.
Und aber tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, also ja, ich verstehe, was Luca sagt und ich möchte ihm da auch seine Euphorie für Düsseldorf gar nicht nehmen. Aber beim letzten Mal gegen Kaiserslautern hat er auch von einer starken ersten Elf geschwärmt, aber hat dann ja deutlich gesagt, dass in der Breite da wirklich was fehlt. Und das ist dann ja auch so eingetreten. Und tatsächlich, ich sehe es auch in Düsseldorf ähnlich. Also, als wir gewechselt haben am Sonntag, hat jeder einzelne Spieler einen Impact gemacht, und zwar einen sehr individuellen. Und das habe ich zum Beispiel bei Kaiserslautern nicht gesehen. Das habe ich auch im ersten Spiel bei Düsseldorf nicht gesehen. Und wenn ich mir den Kader angucke, ich meine, vielleicht sind Überraschungen bei, ich kenne auch nicht jeden höchstpersönlich, aber das sehe ich auch nicht. Und ich glaube, eine Aufstiegsmannschaft oder ein Aspirant für den Aufstieg muss über die Breite im Kader kommen. Und deswegen glaube ich, dass wir tatsächlich in diesem Jahr ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Und da würde ich bei Düsseldorf noch ein großes Fragezeichen dran machen. Aber vielleicht ist es so, umso besser, dass wir dann gegen die in Düsseldorf gewinnen, mit 6 Punkten starten und die mit 0 Punkten. Dann haben sie ein bisschen was aufzuholen. Das finde ich okay.
Ja, kann ich verstehen. André, du warst in der letzten Sendung sehr kritisch gegenüber Boris Tomjak. Du warst auch schon in der letzten Rückrunde sehr kritisch gegenüber Boris Tomjak.
Korrekt.
Ja, das mag der eine so oder so sehen. Aber André, die Leistung von Boris, du warst mit King and Dirty nicht dabei, also die Leistung von Boris, wie hast du sie empfunden?
Also jetzt mal Spaß beiseite. Also ich habe das ja sehr, sehr deutlich gesagt. Der Tomjak, der Rückrunde, und ich dachte, da zieht sich jetzt durch, den brauchen wir nicht. Das ist wirklich unter aller Kanone gewesen. Viel zu teuer, war gar nichts. So, Cut. Offensichtlich stand am Sonntag ein völlig anderer Spieler auf dem Platz. Ich habe ihn so in noch keinem einzigen Spiel nicht mal phasenweise wahrgenommen. Der steht da in der Zentrale in der Dreierkette, hat eine Arschruhe, hat eine Übersicht, spricht in Ruhe mit seinen Mitspielern, die ja auch beide neu sind in diesem Verein, ja. Dirigiert da alles, ist schnell, ist mit guter Übersicht, ist in den Pässen drin, springt dazwischen, gewinnt die Kopfballduelle. Also wirklich, von vorne bis hinten ein ruhiger, souveräner, bockstarker Auftritt. Also, da habe ich einfach Scheiß erzählt vorher. Wenn das der Boris Tomjak ist, ist der unverzichtbar in der Dreierkette und auch in dem Zentrum, wo ich ihn ja auch schon raus ekeln wollte. Und tatsächlich hat er mit Imo Okon und Gita da wirklich auch zwei kongeniale Partner an seiner Seite. Und diese Dreierkette, wenn die sich auch noch einspielt und wenn die auch noch ein bisschen Spielerfahrung hat und sich besser kennenlernt, da muss erstmal ein gegnerischer Stürmer dran vorbeikommen. Also ich bin baff erstaunt von Tomjak, von der gesamten Dreierkette, von der gesamten Mannschaft von Hannover 96. Ich meine, ich habe das beim letzten Mal schon anklingen lassen, deswegen noch der letzte Satz dazu. Ich habe es noch nie erlebt, und ich bin jetzt auch schon 3 Jahre alt, ich habe es noch nie erlebt, dass eine Fußballmannschaft, die nicht abgestiegen ist, wohlgemerkt, die nicht abgestiegen ist, quasi mit 9 Leuten in eine neue Saison geht, in der Startelf. Und da muss man sagen, das hat man eigentlich gar nicht gemerkt. Und das ist à la Bonheur, à la Respekt da an den anderen Trainer, auch an Markus Mann offensichtlich, der da die richtigen Leute gefunden hat. Hoffen wir, dass sich das weiter durchzieht. Der erste Sieg ist deswegen umso wichtiger einzuschätzen. Also ich bin bis jetzt begeistert. Und wenn wir in Düsseldorf was mitnehmen, wer weiß, wo die Reise hingehen wird. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt für das ganze Konzept.
Ja, das klingt ja schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und ich freue mich sehr, dass du da ein bisschen zurückgerudert bist, weil du hast Tomjak wirklich in einem sehr schlechten Licht dastehen lassen. Und Chapeau für dich, dass du auch diese Leistung jetzt anerkennen wirst. So, aber
darf ich nur einen Satz sagen? Nicht zu Tomjak, aber überhaupt.
Also noch,
ich weiß,
noch
ob euch das aufgefallen
den allerletzten.
Der allerletzte. Ich weiß, ob euch das aufgefallen ist. Sowas habe ich auch noch nie bei Hannover 96 oder überhaupt im Niedersachsenstadion gesehen. Sowohl, aber der interessiert uns weniger, der Keeper von Kaiserslautern, aber als auch neu beim Warmspielen. Guckt bitte alle mal drauf beim nächsten Mal. Mit links und mit rechts flankt der da die Bälle beim Warmmachen, aber punktgenau zu seinen Mittorwartkollegen beziehungsweise zum Torwarttrainer. Das ist wirklich à la Bonheur. Und auch da eben die Dreierkette mit dem Torwart zusammen. Nicht einmal eine knapp, na gut, die eine Situation, okay, aber nicht einmal beim Spielaufbau eine knappe Situation.
Neubauausfehler, ganz klar Neubauausfehler.
Ja, ja. Aber also da muss ich auch sagen, das ist wirklich stark, auch was dieser Torwart am Fuß kann. Wir haben über Zieler echt viel gesprochen, aber also, dass das so ein krasser Unterschied ist wie Tag und Nacht, das hätte ich nie gedacht.
Ja, am Ball bin ich ganz klar bei dir, aber wir wollen ja nicht zurückblicken auf das Spiel gegen Lautern, sondern wir wollen vorausblicken auf das Spiel gegen Düsseldorf. Dennoch bin ich bei dir, 0-0, glaube ich, mit einem guten Einstand für Hannover 96. Hinten wenig gefordert, muss man aber auch allerdings ganz fairerweise sagen, weil da eine hohe Griffigkeit, eine hohe Intensität war, auch gegen den Ball und es da...
Aber 7 Ecken alle runtergepflückt, direkt in Angriffe verwandelt.
Ja, aber das ist also mir zu...
Halte auf!
Aber das ist mir ein bisschen zu verklärt.
Wir wollen nicht zurückblicken, also, Tobi, ab nach vorne.
Du schmeißt hier einfach was rein und sagst dann, wir wollen nicht zurückblicken. Also das ist mir ein Tick zu verklärt. Natürlich hätte er auch Bälle heruntergepflückt. Manchmal auch mit Glück. Also das müssen wir auch ehrlich sagen. Aber am Fuß, glaube ich, wissen wir jetzt, was Christian Tietz meinte, als er dann noch nach dem Spiel sagte, ja, also diese Präzision in seinen Diagonalbällen, die sucht seinesgleichen im deutschen Fußball. Und ich glaube, da hat er sogar recht. Aber sei es drum. Also 0-0 Nummer 1 haben wir jetzt geklärt und blicken jetzt immer noch auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Einen Ausfall haben wir zu verkraften. Wann ist Taibi in der Halbzeitpause, also für mich leistungsgerecht ausgewechselt, aber gut, sei es verziehen, wenn er da so Adduktorenprobleme hat oder einen leichten Muskelfaserriss, habe ich jetzt gelesen, in den Adduktoren. Also ich erinnere mich an Altin Lala, der hatte mit Adduktorenproblemen mal irgendwie monatelange Pause. Also gucken wir mal, ob er wirklich dann im Pokalspiel bei Energie Cottbus auch wirklich wieder dabei ist. Aber zumindest am Samstag fällt er aus. Also wann ist Taibi schon mal raus? Ah, für mich, ich habe es letzte Sendung gesagt und ich habe es auch dann während des Spiels geschrieben, Nuala Seko gehört in die Startelf. Und wenn die Antwort auf Nuala Seko der Wannes Taibi ist, der gegen Lautern gespielt hat, dann will ich immer noch Nuala Seko. Also, das ist doch die große Chance für, also ich habe es auch so viel gelesen jetzt in den Tagen, Bayern-Juwel und Bayern setzt so auf ihn, weil sie haben genauso eine Rückkaufklausel wie wir bei Marius Wöll, auf den wir ja auch so sehr setzen. Also ist dann wirklich so ein Nuala Seko die ganz logische Startelf-Alternative oder gäbe es da noch andere Überlegungen? Ich fange mal mit dir an, Ferdi.
Also zuallererst möchte ich, nachdem du so schlecht über Taibi geredet hast, eine kleine Lanze für ihn brechen, weil der Typ hat sich, weiß ich nicht, innerhalb der ersten 10 Minuten verletzt. Ich glaube, jeder, der schon mal ein bisschen angeschlagen Fußball gespielt hat, weiß, so eine Verletzung merkst du nicht nur in den Beinen, die merkst du auch im Kopf. Ja, der war vermutlich der schwächste Mann in der ersten Halbzeit, aber wie gesagt, Halbzeit angeschlagen gespielt. Und ich möchte trotzdem anmerken, der ist 6,5 Kilometer gelaufen in diesen 45 Minuten. Das wären 13 Kilometer im ganzen Spiel gewesen. Damit unser laufstärkster Mann. Finde ich mit Verletzung respektabel. Wir werden noch sehen, dass der einiges kann. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, also natürlich steht Aseko in der Startelf. War viel zu gut, ist viel zu gut, um es nicht zu tun. Die einzige Alternative war Wörl. Der wäre so ein bisschen mehr der Spielertyp, der Taibi ist. Aber ich meine, der war letzte Woche nicht mal im Kader, deswegen gehe ich davon aus, Aseko in der Startelf. Wörl als Luxusalternative auf der Bank und dann haben wir ein brutales Mittelfeld. Immer noch.
Haben wir auf jeden Fall. Luca, siehst du es auch so, dass Marius Wöll, er war ja angeschlagen, müssen wir sagen, er war verletzt, hat auch den Test gegen Kairi verpasst und so, hat dann in der U23 eine Halbzeit gespielt, sehr unauffällig, wie ich sagen möchte. Glaubst du, dass dann wirklich Marius Wöll direkt in den Kader kommt?
Ich gehe stark davon aus, ja. Also unabhängig von seinem Tor und der Verletzung von Taibi etc. pp. Hätte ich generell in dem Spiel auch Aseko vorne gesehen, weil ich einfach glaube, dass in diesem Dreier-Mittelfeld von Düsseldorf, und wir haben ja nominell zumindest mal nur zwei, ich meine, das ist dann auch alles sehr fluide, ich da so einen Zweikampf- und Pressing-starken Spieler wie Aseko einfach sehr, sehr gerne gesehen hätte. Dementsprechend wird, ja, sag ich mal, diese Überlegung mir jetzt abgenommen. Und bezogen auf Marius Wöll muss ich wirklich sagen, der war, also der muss, zumindest wenn man dem Glauben schenkt, was so berichtet wurde, der muss richtig krank gewesen sein, wenn der anderthalb Wochen draußen war. Dann 45 Minuten Spielpraxis in der U23 sind immerhin besser als, keine Ahnung, 5 Minuten gegen Lautern eingewechselt zu werden. Und jetzt wäre der nächste logische Schritt, ihn mit in den Kader zu nehmen. Und ich sehe ihn ja eigentlich eher eine Position weiter vorne, auch wenn er auf der Position spielen kann, würde ich ihn schon mit in den Kader tun.
André, ich wollte dich eh rannehmen und wollte aber das ein bisschen geschickter einleiten, nämlich frage, ja, aber gut, Marius Wöll, alles gut und schön. Will weg, wissen wir. Was ist denn aber mit Franz Roggo? Was ist mit Lars Gindorf?
Ja, das ist es. Also, wenn wir sagen, der Kader bleibt exakt so, wie er gegen Kaiserslautern war, bis eben aufgrund der Verletzung des nötigen Wechsels. Gut, dann haben wir schon mal den Wechsel auf den Platz gelöst mit Aseko, das ist klar. Jetzt muss also noch jemand auf die Bank sozusagen nachrutschen. Und da muss man sich natürlich klipp und klar überlegen, welchen Spielertyp verlieren wir und welchen Spielertyp wollen wir haben. Du weißt ja nie, wie so ein Spiel sich entwickelt gegen Kaiserslautern. Und ich finde, du brauchst einen torgefährlichen Offensivspieler. Das heißt, du musst meiner Meinung nach Gindorf mitnehmen anstatt Wörr, weil er ja auch zweimal genetzt hat. Jetzt ist es dritte Liga, gut, okay, Vito. Aber Gindorf ist gut drauf. Vierte, Entschuldigung.
Nee, ich wollte nur ein Veto einlegen, weil ich sehe es ein bisschen anders, aber gleich.
Ja, okay. Lass mich André erstmal ausreden. Ne?
Ja, also ich wollte ihm nur das zurückgeben.
Ja, danke. Also Gindorf Formkurve nach oben, finde ich, und dann musst du ihn belohnen und du kannst ja Wörl argumentieren, pass mal auf, du brauchst noch ein bisschen rangeführt zu werden, du warst so dolle krank. Wenn man Wörl mitnimmt, und jetzt kommt für mich der harte Cut, wenn man Wörl auch, also Gindorf anstelle, ne? Wenn man jetzt noch Wörl mitnehmen möchte, muss man wieder einen rausstreichen. Und diese Person kann aus meiner Sicht nur Harvard Nielsen sein. Wenn du aber Harvard Nielsen rausstreichst, hast du innerhalb der Mannschaft natürlich ein ganz krasses Zeichen gesetzt. Und dann ist Harvard Nielsen raus. Und ich glaube auch, wenn du Wörl nicht mitnimmst, ist auch wahrscheinlich Wörl raus. Und wenn du Gindorf nicht mitnimmst, ist wahrscheinlich auch Gindorf raus. Einer dieser drei Spieler, der eben nicht mitkommen wird, muss dann wahrscheinlich auch sich einen neuen Verein suchen. Alles andere wäre aus meiner Sicht nicht zielführend, weil das für die Stimmung in so einer Mannschaft nicht gut wäre.
Da dreht natürlich André das ganz große Rad. Und bevor Luca seine Gegenrede startet, ich möchte jetzt beinahe sogar sagen, seine berechtigte Gegenrede nach den ganzen Argumenten, die André da gebracht hat, startet, gehen wir ganz kurz in die Pause, sind aber gleich zurück nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. André stellt Christian Tietz vor die Wahl. Muss Wörl 96 verlassen oder Harvard Nielsen? Im Übrigen,
da Harvard Nielsen. Und seine Boulevard-Vergangenheit wieder durch, das spürt man direkt.
Harvard Nielsen ist in meiner Kickbase-Start-App, also das geht nicht. So, Luca, du wolltest sowieso eine Gegenrede starten. Dann fang gerne mit Harvard Nielsen an oder mit allem, was du möchtest.
Ja. Nee, mit Harvard Nielsen darf gerne zur Hertha gehen und Stürmer Nummer 4 spielen, wenn es nach mir ginge. Aber mal davon abgesehen. Ich habe mein Veto eingelegt, als André Wannes Taibbi beschrieben hat, weil für mich ist ein Wannes Taibbi-Ersatz nicht Lars Gindorf, weil das für mich viel zu unterschiedliche Spielertypen sind. Ja, Taibbi hat seine Stärken auch eher in der Offensive. Aber besonders stark oder seine stärkste Position sehe ich bei ihm in diesem Übergangsbereich, im Übergangsspiel zwischen Defensive und Offensive, als Verbindungsspieler, als Kleister. Und das ist Lars Gindorf für mich nicht. Das ist eher wieder Marius Wörl, weil ich ihn von der Spielintelligenz einfach ein bisschen höher einschätze als Lars Gindorf. Und Lars Gindorf ist für mich so ein Schattenstürmer, so ein wirklicher Zehner, der aber auch fast schon Neuner spielen kann. Und das ist für mich nicht so dieser Verbindungsspieler. Deswegen hätte aber dann müsstest du ja
konsequenterweise Wörl auch direkt in die Startelf bringen und Aseko wieder auf die Bank.
Nein, weil Aseko das gegen Lautern auch genauso gemacht hat, fand ich, so wie Taibbi die Rolle interpretiert hat als Verbindungsspieler. Der hat ja super offensiv gespielt für das, was er ursprünglich mal war, sein sollte, versprochen
wurde. Hat der Trainer ja auch gesagt. Der Trainer hat ihn quasi zum Zehner gemacht, ne? Hat er gesagt, ja? Er war Zehner.
Genau, und deswegen, also er hat so diesen Verbindungsspieler gemacht, diese 10, der wirklich jetzt nur ein Scharnier ist und nach vorne Chancen kreiert und Abschlüsse gibt, das ist ja in dem System von Christian Tietz nicht so wirklich so. Und dann sehe ich eher quasi Marius Wörl in Konkurrenz zu Wannes Taibbi und dann, wenn wir auf Gindorf gehen, Gindorf in Konkurrenz zu Harvard Nielsen und so gerne ich ihn habe und so wichtig er für die Kabine sein mag und umso so gerne ich Witze auf seine Kosten mache, obwohl er nicht mal weiß, dass ich existiere.
Und für meine
Kickbase-Mannschaft. Was das angeht, ich habe Taibbi, also ich reg mich da sowieso schon auf. Musst du dann Lars Gindorf den Vorzug vor Harvard Nielsen gehen und wie gesagt, Harvard Nielsen darf für mich die Saison auch gerne mehr Spiele von der Tribüne sehen als von der Bank. Aber,
das ist aber damit wäre ich einverstanden, Luca, weil das würde nämlich genau das ja bedeuten, was ich sage. Du hast argumentiert, warum Wörl mit muss, akzeptiere ich. Ich habe argumentiert, warum Gindorf mit muss. Für Harvard Nielsen aber leider keine Argumente gefunden. Aber ich finde, das passt dann
dafür
ja auch.
Olaf.
Ja, da müssen wir mal nachdenken.
Ja, oder vielleicht an Ferdi Argumente für Harvard Nielsen. Also Ferdi, Harvard Nielsen, unser ja, wie soll ich sagen, in der letzten Saison zweit-, dritt-, viert-, bester Stürmer, dann ist es für dich ein Kandidat, der wirklich mit muss, dann nach Düsseldorf, oder würdest du den eher auf die, ja, auf die Tribüne verbannen, zu U23 schicken, was auch immer?
Ich sag ganz ehrlich, es ist mir relativ egal, ob da jetzt am Ende Harvard Nielsen oder Lars Gindorf 90 Minuten auf der Bank sitzen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du Gindorf die Spielpraxis gibst. Aber ich glaube so oder so, ich bin eher bei Luca, dass ich nicht glaube, dass Wörl draußen bleibt, jedenfalls. Oder dass Gindorf der Ersatz für Taibi ist. Oder wenn es nur von der Bank ist. Weil bevor Christian Tietz Gindorf ins Mittelfeld steht, stellt er da irgendwie Leo Weinkauf hin. Also für diese Achterposition sehe ich ihn überhaupt nicht. Und ich glaube, zu Nielsen bin ich inzwischen relativ neutral. Er ist sicher ein guter Mann für die Kabine. Ich finde fand den auch letzte Saison nicht so scheiße, wie er gemacht wurde. Ist trotzdem gut, wenn er vielleicht nicht unbedingt auf dem Platz steht, aber I don't care, ob der jetzt auf der Bank oder Tribüne ist für 90 Minuten.
Okay, verstanden. Dann gehen wir jetzt rein in die Startelf. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es fast dieselbe Startelf geben wird wie gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wir werden genau einen Wechsel sehen. Natürlich, Vanessa Taibbi wird nicht spielen. Und Nola Seko wird von Beginn an spielen. Alle meiner Meinung nach? Ja.
Also ja, so wird es kommen. Und ja, so wird es aus meiner Sicht auch auf jeden Fall in Ordnung sein. Aber ich möchte trotzdem noch eine
Frage hier. Wie kannst du denn aber sagen? Du sagst, es wird so sein und es wird in Ordnung sein. Wie kannst du aber sagen?
Ja, ich möchte aber trotzdem noch einen Namen reinwerfen, wo ich der Meinung
bin. Musst du nicht. Wir dürfen nur mit elf spielen. Wir dürfen nur mit elf spielen.
Ja, aber in der zweiten Halbzeit hat mir natürlich eine Sache extrem...
Ja, warte. Also, wenn es um Wechsel geht, kommst du gleich in der Startelf.
Ja, jetzt lass mich doch auch mal, Mensch, du bist ja schlimmer wie meine Mutter. So, ja. Also, und zwar, ich könnte mir vorstellen, also das war top und ich bin glücklich, aber wenn man noch einen Wechsel machen wollen würde, um noch einen anderen Impuls zu setzen, der Yokota von Beginn an.
Für Bundu?
Bitte nicht.
Oder für Chakun?
Nee, ja. Also, Moment.
Wie, nee, ja. Was denn jetzt?
Die Idee wäre, dass du sagst, okay, pass auf, wir müssen gegen, oder wir werden gegen Düsseldorf
warte, ganz kurz, André. Hast du den in deiner Kickbase-Mannschaft?
Nein, ich hab den nicht. Jetzt hört doch mal auf einer scheiß Kickbase die ganze Zeit. Meine Güte. Also, auf jeden Fall. Mein Punkt ist der, wir werden sicherlich weniger dominant auftreten in Düsseldorf, wie wir es zu Hause gegen Kaiserslautern gemacht haben. Wir werden etwas mehr den Ball abgeben. Wir werden etwas mehr in dieses
Umschaltspiel
reinkommen.
Glaube ich auch nicht.
Und da muss ich sagen, dass der Yokota mit seinen Dribblings wirklich ein
Unterschied gemacht hat. Aber für wen?
Ja, und da würde ich jetzt ja sagen, tatsächlich ist es hart, aber ich würde tatsächlich, wenn man das machen wollen würde, für Bundu machen. Und zwar würde ich dem aber die Garantie geben, ihn dann in der zweiten Halbzeit 55. zu bringen. Wenn der fit ist, der mischt dir so eine Mannschaft wie Düsseldorf im Alleingang auch nochmal auf. Ich würde es nicht unbedingt machen. Ich sage nur, wenn man nochmal einen anderen Aspekt reinbringt.
Also ganz kurz, André, willst du es machen oder willst du es nicht machen? Also wir waren uns gerade eigentlich einig, dass die Startelf identisch sein wird zu Kaiserslautern, außer weil es Taibbi dafür wird als Tick gespielt.
Ja,
jetzt hast du.
Nur mein Punkt ist, dass wir in der zweiten Halbzeit wieder das Spiel gewonnen haben gegen Kaiserslautern. Die erste Halbzeit war bockstark, Bundu war bockstark, was er für Bälle angenommen hat, was der da kreiert hat. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel gewonnen. Und da eben mit einem bockstarken Yokota. Also deswegen.
Ja, aber Yokota hat
er mit dem Punkt. Das wäre mein einziger Punkt, wo ich sagen würde, da könnte man diskutieren.
Akzeptiere ich. Ferdi, kannst du André erklären, warum das Unsinn ist?
Jein. Also ich verstehe die Argumentation vor allem nicht ganz, zu sagen, dass es gegen Düsseldorf ein bisschen mehr Räume geben wird, ein bisschen mehr Umschaltspiel und dann ausgerechnet Bundu rauszunehmen, der Umschaltspieler schlichthin ist für mich, mit Tempo, mit tiefen Läufen. ich finde, also ich glaube, wir werden Yokota eher früher als später in der Startelf sehen. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, das ist overall auch der bessere Fußballspieler als Mustafa Bundu. Ich sehe Luca schon empört irgendwie aufschauen, aber ich glaube, Yokota, der ist stark. Deswegen, wenn der in der Startelf steht, habe ich kein Problem mit. Aber ich glaube, gibt dem noch ein bisschen Training, gibt Bundu die Chance, dass er die Möglichkeiten dann gegen Düsseldorf aufmacht. Und ich glaube tatsächlich, dass Bundu dieses Spiel mehr legen wird, weil ich schon auch glaube, dass Düsseldorf sich nicht ganz so einigelt, wie es Kaiserslautern getan hat und sich dann ein paar Räume ergeben und der eine Spieler in unserem Kader, der dafür geschaffen ist, Räume zu attackieren, wenn es dann mal ein paar mehr gibt, das ist Mustafa Bundu. Dafür hat man ihn geholt.
Sehe ich auch so. Aber Luca, brich eine Lanze für Bundu, weil Ferdi sagt ja, also ja, ich sag mal, spätestens nach dem Pokalspiel in Cottbus, ich übersetze das mal, nach dem Pokalspiel gegen Cottbus wird Yokota in der Startelf stehen.
Ja, aber wenn dann für Hüseyin Çakhrun.
Ah,
also,
siehst du das so?
Wenn dann ja. Also ich kann mir, ich meine, ich bin da, wie sagt man, ich bin befangen. Ich liebe diesen Jungen. Also ich finde den bockstark. Ich finde, er wird mir von Ferdi immer technisch zu schlecht gemacht. Aber da,
bist du jetzt bei Bundu oder bei Çakhrun?
Ich bin bei Bundu.
Okay.
Ich bin bei Bundu. Da werden wir auch nie übereinander kommen, weil meiner Meinung nach auch die Flanken, die Bundu gegen Lautern vergeben hat oder die da irgendwo ins Nirgendwo geflogen sind, da hat mich Benny Pichler mehr aufgeregt.
Dass Nein. Also, die Flanke war so bodenlos.
Also ganz kurz, Luca, wenn die Flanke zur Eckfahne geht, ist Benny Pichler...
Nicht. Das
ist
nicht.
Dann ist Benny Pichler der Letzte, der da irgendeine Schuld trägt.
Ja, aber es gab zwei, drei Flanken, die eindeutig auf den ersten Pfosten gezogen waren und dann ist Benny Pichler irgendwo am zweiten Pfosten rumgeturnt und niemand hat den ersten Pfosten attackiert. Das ist mir im Stadion massiv auf die Nerven gegangen. Und wie gesagt, ich bin da befangen.
Und da kann Benny Pichler was für? Oder hätte einer nachrücken müssen?
Da kann Benny Pichler schon was für, weil ich weiß nicht, wie es verabredet war im Training, so wie es aussieht, sollte Benny Pichler den zweiten Pfosten attackieren. Ich würde nur immer davon ausgehen, dass er der Stürmer den ersten Pfosten attackiert und dann aus dem Mittelfeld oder Maurice Neubauer auf den zweiten Pfosten nachrückt. So wie ja auch der Kopfball gegen Kajari also damals entstanden
ist. Neubauer könnte ich nachvollziehen, ne, weil wenn Bundu von rechts flankt, muss Pichler zum ersten Pfosten und Neubauer muss zum zweiten. Hast du ja recht, aber ich glaube nicht, dass es so abgesprochen war, ehrlich gesagt.
Also generell war gegen Lautern vorne immer so ein bisschen das Feintuning noch ein bisschen schwierig, hatte ich das Gefühl. Also da gab es auch schon noch Missverständnisse.
Als die Diskussion losging, habe ich gedacht, ich hätte ja den Hot-Take rausgehauen, aber nachdem Ferdi gesagt hat, Bundu macht kein Spiel mehr nach Cottbus. Und jetzt,
wo Luca sagt, hat Pichler Tobi ist eine Wurst,
weiß ich nicht, ob
das jetzt... Das hat Ferdi nicht gesagt.
Ich möchte ein Friedensangebot machen. Ich glaube, wir haben mit Bundu, mit Çakhrun und mit Yokota drei sehr gute Offensivspieler für diese Halbraumposition. Die werden je nach Form, je nach Fitness alle ihre Spiele machen. Wer dann wöchentlich auf dem Platz steht, ist wahrscheinlich auch ein bisschen gegnerabhängig, ein bisschen formabhängig. Die sind alle super. Aber erstmal sehe ich auch Çakhrun und Bundu.
Ich wollte das eben, ich wollte jetzt als nächstes auch wieder mit einem eher sachlichen Punkt kommen und ich wollte dann auch sagen, es wird gegnerabhängig Unterschiede geben, dass man sagt, wir spielen jetzt eher mit Bundu oder wir spielen mit Yokota. Da bin ich eindeutig bei euch. Aber für die Zeit, für die er da ist und alles drumherum und was ich gegen Lautern gesehen habe, würde ich schon ganz gerne noch Bundu sehen. Ich glaube nicht, dass wir so viel weniger Ballbesitz haben werden als gegen Lautern, weil, wie gesagt, Düsseldorf kommt aus einer Phase, wo sie sehr gerne den Ball abgegeben haben und sie wollen das jetzt ändern. Ich habe da in der ersten Halbzeit gegen Bielefeld aber auch noch nicht so viel Fortschritt gesehen. Also rechne ich eigentlich auch wieder eher mit einem eher tieferen Block von Düsseldorf oder mit einem Mittelfeldpressing. Und das haben wir gegen Lautern auch gesehen. Und ich fand, ja, ihm ist nicht alles gelungen und der muss ein Tor machen. Aber auch da war wirklich in der ersten Halbzeit Bundu unser auffälligster Spieler. Und wenn er das so wiederholen kann, dann bitte.
Und vor allem haben wir zum ersten Mal seit gefühlt 722 Jahren eine echte Luxusdiskussion. Ich meine, wir diskutieren jetzt ja nicht, welcher ist die größte Graupe und muss raus.
Wir diskutieren nur wegen dir, deinetwegen. Ja, du warst der Einzige, der irgendwas zu kritisieren hatte an meiner Startelf.
Ich habe das nicht kritisiert. Ich habe nur gesagt, wenn man
andere Aspekte. Hast du es kritisiert?
Aber du siehst, der Aspekt hat gezündet. Aber was ich sagen will, ist, wir haben jetzt mal mindestens drei Spieler, wo wir sofort sagen, die können zwei Positionen im Offensivbereich sofort übernehmen, egal links, rechts, oben, unten, wer uns alles gesagt, egal.
Also drei Spieler, Leute. Mumulu kommt auch noch. Ja,
gut, das wird nochmal eine ganz andere Diskussion. wenn wir die nämlich so führen, wie wir sie tun, und wenn da sich auch keiner wirklich längerfristig verletzt, dann müssen wir tatsächlich die Debatte Wörl, Rochel, Mumulo aufmachen, weil die sind dann tatsächlich irgendwann über. Aber das brauchen wir jetzt nicht machen. Aber ich glaube, wir bräuchten da an der Stelle tatsächlich noch einen Abgang, dass die auch noch ihre Spielminuten in ausreichendem Maße bekommen, das sehe ich gar nicht. Aber das ist eine andere Diskussion, nicht für Düsseldorf. Ich denke, dass keiner der drei eben zuletzt genannten überhaupt eine Chance auf eine Startelf oder überhaupt auch eine Einwechslungszeit von mehr als 5 Minuten für die Zeit hat. Also die sind, glaube ich, im Moment über.
Ja, die müssten erstmal in den Kader kommen, ne? Damit geht es Schluss. Luca, oder? Was meinst du?
Auf die Startelf nicht. Ich habe aber sowieso, ich weiß gar nicht, ob ich es on camera schon gesagt habe, oder nicht. Ich finde, wir haben den breitesten, Stand jetzt, den breitesten Kader der zweiten Liga. Also, was wir da auf der Bank haben und teilweise zur U23 geschickt haben, ich meine, wir sehen es ja gerade in der Diskussion, das ist brutal. Wenn ich mir jetzt überlege, wir haben teilweise Spieler noch gar nicht erwähnt, die auch locker Stamm spielen könnten, sei es bei uns oder bei anderen Zweitligisten. Und wenn du halt ja, den Stern Kader...
Zum Beispiel, ja?
Ja, oder ich habe jetzt eben an Henry Blank gedacht.
So. Henry Blank, ja? Ja. Ja gut, aber der kam zumindest rein, ne?
Ja, aber worauf ich hinaus möchte, ist, wenn du es schaffst, die Kaderhygiene, sage ich mal, oder die Stimmung oben zu halten, trotzdem mit so vielen Spielern auf der Bank, die auch Ansprüche auf eine Startelf hätten, wie ein Wörl, wie ein Rochelt, wie ein Aseko oder Taibe, je nachdem, wer spielt, wenn du es dann schaffst, die Stimmung hochzuhalten, dann hast du in der Breite einen brutalen Kader. Und letzte Saison ist für mich die Mannschaft mit dem breitesten Kader der Liga aufgestiegen, mit dem HSV. Ich will es nicht verschreien, aber sowas kann dir halt, ich meine, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, du wechselst und jeder dieser Spieler hatte Impact. Das hatten wir die letzten Saisons nicht. Ich meine, wenn da in der 60. Minute Harvard Nielsen eingewechselt wurde, habe ich gesagt, wir schießen kein Tor mehr.
Also ganz kurz, ich habe Harvard Nielsen in meinem Kickbase-Kader, ich will das wiederholen. Aber du hast völlig recht, du hast völlig recht. Und wenn das so kommt, wie du sagst, gehe ich sogar von 34 Siegen aus. Die wird es nicht geben, aber grundsätzlich von der Kaderbreite und sogar von der Kaderspitze sind wir gerade, ja, genau das, nämlich Spitze. Aber jetzt hat die Startelf dann doch noch so eine Form gefunden. Gehen wir in die Tipps. Ferdi, wie spielen wir bei der Fortuna am Samstag?
Wir gewinnen mit 2-1. Das war schon mein Tipp am ersten Spieltag. Hat nicht ganz hingehauen. Ich sage, wir gewinnen wieder. Ich sage es so lange, bis es mal stimmt. Und die Tore schießen für uns Benedikt Pichler, der letzte Woche sehr fleißig war. Der belohnt sich diese Woche dafür.
Gut.
Und ich mache mir Freunde bei Luca, ich sage, Bundu trifft.
Sehr gut. Ich muss bei Ferdi nur kritisieren, dass er im Kicktipp noch nicht getippt hat und jetzt meinen Tipp klaut, aber gut, das sei ihm geschenkt. Das sei ihm gegönnt und auch geschenkt. André, wie spielen wir bei der Fortuna?
1-3, Bundu, Pichler. Reihenfolge weiß ich nicht.
Okay, Luca?
Ferdi hat mir auch meinen Tipp geklaut. Ich muss aber tatsächlich ein bisschen...
Du hast auch noch nicht getippt, ne?
Du hast auch noch nicht getippt. Ich habe vor der Sendung noch schnell getippt ich nehme jetzt den Tipp, den ich da eingetragen habe und muss ein bisschen der Stimmungskiller sein und sage 2-2.
Gut, damit bist du für immer raus. Aber also ich habe im Kicktipp 2-1 getippt für uns. Ach, wisst ihr was? Es hat am Sonntag nicht geklappt. Ich mach's nochmal. Wir gewinnen bei Fortuna Düsseldorf mit 5-0. Die Tore schießen Moritz Neubauer, Nola Seko, Benedikt Pichler zweimal und Mustafa Bund. 5-0 gewinnen wir bei der Fortuna. In jedem Fall gewinnen wir. Das haben wir jetzt, ja gut, Luca, schneide ich raus. So, das haben wir jetzt eigentlich alle gesagt. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir das von André schon viel zitierte 6 Punkte Starterlebnis haben werden. Und damit sind wir ganz weit vorne und gehe mit breiter Brust dann auch in den Pokal und alle anderen Spiele, freuen uns da schon auf Magdeburg, freuen uns auf Stefan Leitls Hertha. Das wird ganz groß. Am Ende werden wir vielleicht nicht mit 34 Siegen aufsteigen, aber wir werden aufsteigen. Davon gehe ich aus.
Ich höre an deiner Stimme, Tobi, dass du hier langsam zum Ausklang
kommst.
Wir wollen uns aber nochmal richtig über das scheiß Wasser aufregen. Das ist eine absolute Frechheit. Stimmt.
Ja, also ganz kurz, das HTC Catering hat natürlich die Preise erhöht. Bierpreise und so sind uns ja völlig egal. Die Preise für die Bratwurst, die essen wir eh nicht, weil die schmeckt draußen viel besser, sind uns auch egal. Aber 4,20 Euro, also dann mit Pfand, weil du kommst ja rein ohne Becher, 6,20 Euro für einen halben Liter Wasser. Das hat Nestlé-Niveau, André.
Ja, das hat Nestle-Niveau. Ja, das hat Nestle-Niveau. Von mir aus, es war aber nur Vio oder wie der Spaß hieß. Also, nochmal, jeder soll sein Geld machen und vor allem die Leute, die dort arbeiten.
Das war jetzt gar nicht, warte ganz kurz, also das war jetzt nicht auf die, also Nestle kauft irgendwie das ganze Wasser auf der ganzen Welt. Also,
ja, das habe ich
schon ist, ja, okay, gut. Ja. Ich war mir gerade nicht sicher. Du bist dafür viel zu liberal.
An der Stelle bin ich bei dir. Aber der Punkt ist für mich, nochmal, die Leute, die da hinter der Theke stehen und diese hässlichen Caps tragen müssen, was schon schlimm genug ist, die müssen natürlich auch ihr Geld verdienen und wenn die etwas mehr als den Mindestlohn bekommen, ist das auch in Ordnung. So, das ist das Erste. Also das heißt, da muss natürlich schon ein gewisser Umsatz gemacht werden. Aber, und jetzt kommt der Punkt, dann soll man das doch bei diesen Diabetes-Clowns oder sonst was machen, die immer nur Cola, Cola, Cola trinken oder diese ganzen Kaiserslauterner, die immer dieses Bier da trinken. Da kann man ja von mir aus raushauen. Aber Wasser, ey, entschuldigt mal bitte, im August, ja, das ist eine absolute, absolute Frechheit. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, als Fußballverein wie Hannover 96 kann man doch zumindest nur das Wasser, und darüber rede ich, auch für einen symbolischen Euro anbieten, zumindest in den heißen Monaten. Von mir aus kannst du 2 Euro Pfand auch weiterhin lassen. Das ist mir auch egal, obwohl ich das mit dem Pfand auch wirklich irre finde, aber okay. Aber Wasser, bitte, 1 Euro symbolisch. Oder von mir aus 2 Euro und 1 Euro wird am Viva Con Aqua gespendet davon. Ist mir egal, mach was Schönes draus. Aber 4,20 Euro, das sind 8,40 Mark, das sind 16 Mark aus Ostmark. Da wird man früher ganzes Wasserwerk gekauft.
Also ist doch wohl ja, gut, so alt ist halt der André. Aber trotzdem, ich unterstütze, was du sagst. Also das Wasser sollte deutlich günstiger sein. Das Bier, meinetwegen 10 Euro, ist völlig egal. Schmeckt eh nicht, aber an das
und
Wasser.
Und da hat die aktive Fanszene, finde ich, einen sehr, sehr guten Punkt.
Ja,
und der ist mir tatsächlich überall zu kurz gekommen. Da geht auch keiner drauf ein. Das finde ich tatsächlich, das gehört ins Stadion. Das ist ja keine politische, aber eine vereinspolitische Botschaft.
Ja,
und da finde ich, die gehört auch unterstützt. Und deswegen möchte ich das hier nochmal prominent herausheben. Vielleicht hat man es ja im Fernsehen nicht gesehen. Da hat die aktive Fanszene einen echten Punkt getroffen. Und ich hoffe, dass Hannover 96 sich da nochmal Gedanken drüber macht.
Ja, wenn ihr es bei Sky, wenn ihr zugeschaut habt und nicht im Stadion gewesen seid und vielleicht nicht in der Nord mitgestanden habt, nicht gesehen habt, es war groß zu sehen bei N16/17, ein großes Banner, nämlich genau die Preisdiskussion, die André gerade aufgemacht hat. Deswegen, lieben Dank für diesen Beitrag, André, und du hast auch völlig recht. Und das Wasser muss bei Hannover 96 deutlich günstiger sein, verkauft den anderen Scheiß viel teurer, aber das Wasser macht es, also am liebsten wäre mir ja kostenlos, aber ich bin bei André, der symbolische Euro ist völlig okay und auch die 2 Euro, weil ihr spendet die Becher für Trinkwasser, das ist auch völlig okay, aber macht das Wasser nicht 4,20 Euro. Das ist völlig krank, da kriege ich ja schon im Supermarkt eine Kiste für, von zumindest günstigem Mineralwasser und das steht in keinem Verhältnis, tut mir leid, das geht so überhaupt gar nicht. Wie viel es beim HCC nicht geht. Ich muss aber eins nur sagen, das ist nicht vereinspolitisch, weil der Verein kann dafür nun mal überhaupt gar nichts. Und wäret ihr Mitglieder im Verein, ja, dann würdet ihr immer von den früheren Vorverkaufsstarts profitieren. Dann hättet ihr schon Karten für Düsseldorf bekommen. Dann würdet ihr auch Karten für Cottbus bekommen. Also tretet ein in den Verein, werdet Mitglied, beteiligt euch aktiv, unterstützt all unsere Abteilungen im Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. Und vor allem, denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.